wenn die Erfolge im Einzelnen gerade bei den letzten Angriffen nicht in dem Maße gewesen sind, in einer Ausnahme des Angriffs auf Kassel, der gut gelaufen war wieder, so hat es in erster Linie daran gelegen, dass der Gegner Wetterlagen ausnutzen konnte, die für ihn günstig, für uns ungünstig waren. Es sind selbstverständlich auch noch manche andere Gründe, die auch mit zu Misserfolgen beitragen. Und zwar sind das Gründe der Führung, das heißt, dass zum Beispiel die uns auf dem Boden führende Stelle nicht rechtzeitig rausbekommt, welchen Angriff will der Gegner jetzt führen. Als er zum Beispiel Kassel angriff, vorletzten Angriff, da ist er bis etwa zwischen Hannover und Magdeburg marschiert, sodass jeder glaubte, entweder kommt Hannover und Bremen dran, oder er geht sogar nach Magdeburg. Das Tor, das Nachtjagdtor in Holland, das den Einsatz dieser Patente zu regeln hatte, war der feste Überzeugung, dieser Angriff gilt Magdeburg. Und hat seine ganzen Jäger nach Magdeburg hingeschickt. Die einmotorige Nachtjagd dagegen, die hat gesagt, rechtzeitig rausbekommen, der andere geht nicht nach Magdeburg, der Gegner biegt ab und ist bis nach Kassel gegangen. Sodass über Kassel die einmotorigen Jäger alle da waren, rechtzeitig, während die zweimotorigen Jäger erst von Magdeburg nun hingerufen werden mussten. Da die zweimotorigen Jäger langsamer sind als die einmotorigen, brauchten sie auch nur noch, außerdem, dass sie schon zu spät den Befehl bekamen, noch prozentual mehr Zeit, um in dieses Gefecht dort einzutreten. Die sind noch ins Gefecht gekommen, aber leider etwas spät. Wären sie rechtzeitig da gewesen, hätte man rechtzeitig erkannt, dass dort Kassel angegriffen wird, so wären die Möglichkeiten für den Abschuss wesentlich größer gewesen. Denn die steigen automatisch mit der Vergrößerung der Zahl der Jäger. Solche Pannen werden immer wieder vorkommen. Sie werden leichter sein, wenn die Zahl der Jäger, die man auf dem Boden hält, größer sind. Um das Ergebnis, was erreicht worden ist, überhaupt zu erzielen, war es schon notwendig, dass alle einmotorigen Jäger mit Zusatztanks ausgerüstet wurden, sodass sie bequem vom Rheinland bis nach Berlin und von Berlin, wenn es sein musste, auch zurück bis Hannover und so weiter folgen konnten. Während normale Jäger nur eine Stunde Flugzeit hat, mit etwa 550, 600 Kilometer Reichweite, ganz runde Zahl, so haben sie dadurch ihre Reichweite verzweieinhalbfach und können dadurch stärker mitwirken. Die Schwierigkeiten für die einmotorigen Jäger in der Nacht sind außerordentlich groß. Sie verfügen überhaupt über keine besonderen Nachtinstrumente oder Nachtsachen. Sie haben leicht darauf verzichtet, um schneller ins Gefecht kommen zu können, sondern sie machen es eben aufgrund ihrer guten Erfahrung als Bomber. Wir hoffen, dass durch die Verstärkung der Zahl der Nachtjäger, inzwischen ist außer dem ersten Geschwader, das Geschwader sind 120 Maschinen, befohlen worden, ein zweites und ein drittes Geschwader aufzustellen, um allmählich eine Division der einmotorigen Jäger auf der Nachtjagdstrecke zu schaffen. Die Schwierigkeit, die noch weiter besteht, ist die, dass diese einmotorigen Jäger kein eigenes Gerät in der Masse haben, sondern sie sind froh, wenn sie von drei Gruppen eine eigene haben, die nur nachts eingesetzt wird nach Möglichkeit, während sie bei den zwei anderen Gruppen auf Flugzeuge zurückgreifen müssen, die sonst bei Tage fliegen, mit von anderen Flugzeugführern geflogen werden. Sodass hier tatsächlich eine gewisse Pubertät bei uns materialmäßig vorhanden ist, weil ja nicht nur die Heimat, sondern auch die Fronten selbst bedient werden müssen. Der Engländer hat eine ganze Weile Ruhe gegeben, und zwar etwa vom 1. bis 20. September rundherum in diesen Tagen, und da hat er sich ausgeklungen und überlegt, was er tun könnte. Der Engländer setzt grundsätzlich nur so viel ein, dass er immer wieder das, was er verliert, zurückersetzt bekommt. Durch Zufuhren von seiner eigenen Industrie und insbesondere auch aus Amerika. Er schont seine Leute nach Möglichkeit. Es ist selten, dass er zwei Nächte hintereinander dieselben Leute einsetzt. Im Allgemeinen steht er auf dem Standpunkt, auf Längerlicht gesehen, alle drei Tage einen größeren Flug. Dadurch hat er natürlich seine Leute gut geschont. Seine effektiven Verluste sind wesentlich höher, wie die Zahlen, die unser Wehrmachtbericht bekannt gegeben hat. Der Reichsmarschall hat uns neulich eine Liste vorgelegt, aufgrund der Agentennachrichten, die wir bekommen und sonstiger Meldungen, aus denen doch hervorgeht, dass das alte Zahlenverhältnis, mit dem wir rechnen, stimmt. Er verliert doppelt so viel, wie wir bei uns anpassen können. Das heißt, in der zweiten Hälfte der Zahl liegen die Maschinen, die noch unterwegs auf See kaputt gehen, die drüben bei der Landung kaputt gehen, die drüben abstürzen und die so verschossen sind, dass die Reparatur nicht mehr lohnen. Es ist eine verhältnismäßig große Zahl von Maschinen, die so stark verschossen nach Hause kommen. Das liegt bei uns nichts anderes. Und er landet außerdem, das ist in diesen Zahlen nicht drin, mit einer sehr großen Zahl von toten und verwundeten Besatzungsmitgliedern. Er musste ja seinen Leuten immer wieder eine größere Ruhezeit geben, leben, weil diese Leute sonst moralisch und nervenmäßig der Aufgabe nicht gewachsen sind. Es sieht so, dass der Gegner rein zahlenmäßig, was Flugzeuge anbelangt und was ausgebildete Besatzung anbelangt, von uns nicht vernichtet werden kann. Das heißt, ich komme nachher auf die Zahlen kurz zu sprechen, aus denen das klar hervorgeht. Sondern das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir ihm so starke Verluste beibringen, dass ihm die Moral, nach Deutschland einzufliegen, in Deutschland anzugreifen, immer schlechter wird. Und eine solche Moralerschütterung sind durchaus vorhanden. Es ist das nicht eine Behauptung, sondern es geht davor aus Parlamentssitzungen, die drüben sind. Die starken Verluste gerade des Monats August haben dort zum Anfang im Parlament gekürzt. Und es geht ganz besonders davor aus der Zahl von einigen hunderten Gefangenen, die wir gemacht haben. Und es ist dabei klar zu erkennen, dass die Moral des Amerikaners schneller zu Ende geht wie die des Engländers. Der Engländer ist doch ein ganz erheblich harter Bursche, der trotz auch nicht standfest ist. Aber auch bei ihm ist die Sache zu viel. Die Freude, nun endlich diesen Krieg los zu sein durch Gefangenschaft, ist unverkennbar. Geht es wieder eine Weile bei Ihnen besser, hebt sich natürlich die Stimmung sofort wieder. Wenn ich Ihnen jetzt einige Zahlen sage über die englische Rüstung und die feindliche Rüstung, so sind das Zahlen, die im September herausgebracht worden sein dürften, die aber durchaus von uns laufend verfolgten Einkampf in den Vormonaten stehen und in keiner Weise irgendetwas ergeben, was unwahrscheinlich erscheint. Der stärkste in der Rüstung ist bei Weitem der Amerikaner. Der zweitstärkste ist der Engländer ohne den Kanadier und gleich stark der Russe. Und dann kommt Kanada, das auch eine eigene Produktion hat, mit einer verhältnismäßig kleinen Zahl dazu. Die Gesamtzahl ist so, dass Amerika selber dreimal so viel herausbringt wie der Engländer. Und zwar hat er wahrscheinlich rausgebracht, wir beide sind alle Flugzeuge drin, nicht nur reine Postmaschinen, sondern auch Ausbildungsmaschinen, Transportflugzeuge und dergleichen, 7600 Flugzeuge im Monat. Und er ist noch in einer gewissen weiten Steigerung gewirkt. Der Engländer hat herausgebracht 2500 und der Russe auch 2500. Der Kanadier 500. Die Gesamtzahl, die monatlich herauskommt, sind 13.200. Wenn man das aufgliedert, so sind es allein Jagdflugzeuge und Zerstörer etwas über 4.000 und an Bonbon, Stukas und Fernaufsehern 4.500. Bei den Transportern ist nur der Amerikaner interessant, der 1.250 rausbringt, England bringt 35 heraus. Man sieht auch hier, dass der Amerikaner hier ja auch mit England ein Abkommen hat, hier dürfen keine Transporter mehr bauen. Eine Maßnahme, die durchaus nicht kriegsbedingt ist, sondern auch die Machtverhältnisse in der zivilen Luftfahrt nach dem Kriege entzieht. Von diesen Flugzeugen insgesamt sind 4-motorige Bomber beim Engländer 630 und bei der USA 900. Insgesamt mit Kanada und den Russen 1575. Aus dieser Zahl allein, von denen also 600 von England für die Nacht dastehen und 900 von den Amerikanern, in der Masse bei Tage und ein gewisser Anteil davon auch bei Nacht. Nicht alle 4-motorigen amerikanischen Bomber können bei Nacht fliegen, weil sie derartig schlechte Flug- und Eigenschaften haben bei der Start und Landung, dass sie das nicht leisten können. Aber die fliegenden Messungen können es durchaus. Und neulich bei Hannover ist auch das erste von diesen Flugzeugen, die jetzt noch freiwillig in den englischen Verbänden mitfliegen, abgeschossen worden. Man sieht darauf, dass wir im Monat 1500 bis 1600 4-motorige abschießen müssten, wenn wir sie auslöschen wollten. Nun sind selbstverständlich nicht alle diese Flugzeuge nur am Umbauen, sondern sie sind auch nicht alle nur zunächst gegen Deutschland eingesetzt. Und ein großer Teil ist ja auch vom afrikanischen und jetzt im italienischen Boden dort in die Kampfhandlung eingesetzt. Ein erheblicher Teil ist selbstverständlich an der japanischen Front. Und von den anderen Flugzeugen, vor allem von Jägern, kleinen Bomben und so weiter, Überwachungsflugzeuge, ist ein sehr großer Teil eingesetzt worden in Amerika selber zum Schutz der sehr langen Küsten. Die außerordentlich wirkungsvolle Arbeit unserer U-Boote seiner Zeit, als Amerika in den Krieg getreten war, hat als Nebenerfolg ganz bestimmt wesentliche Kräfte der amerikanischen Luftwaffe dort gebunden. Es ist das eine außerordentlich erfreuliche Tatsache und das Beste, was da gemacht werden könnte, wäre, wenn wir lediglich dort wieder unsere U-Boote etwas versenken könnten, damit sie nicht etwa auf die Idee kommen, nun können sie drüben abziehen und das hier bei uns wieder einsetzen. Sobald das möglich ist, fordern wir, dass ihr das jetzt im Sinne der gesamten Luftkriegsführung. Man hat diesen Zahlen gegenüber. Sieht unsere Rüstung
verhältnismäßig bescheiden aus. Und ich möchte nochmals betonen, diese 13.000 und so viele Flugzeuge, in denen die Glasschulflugzeuge, Segeltransporte, alles drin sind, kommen nicht etwa alle an der Front zum Tragen. Die reinen Frontmaschinen davon, von den 13.000, sind rund 9.000 Maschinen. Aber auch, wie gesagt, die verteilen sich wieder sehr weitgehend auf die verschiedenen Erdteile, in denen der Kampf geführt wird. Ein großer Teil bleibt auch von diesen Kampfmaschinen in der Ausbildung. Ein großer Teil geht auch schon vorher kaputt. Ein Flugzeug ist leider ein sehr empfindliches Instrument, was wir auch immer feststellen, sodass die Lebensdauer von solchen Flugzeugen nicht allzu groß angesetzt werden können. Unsere Rüstung demgegenüber ist natürlich sehr viel bescheidener. Was unsere Bundesgenossen machen, kann ich nicht im Einzelnen sagen. Vom Italiener weiß ich nur, dass er 41 bis 50 Jäger im Monat rausgebracht hat und etwa 16 sonstige Bomber oder andere Flugzeuge. Sie haben uns zwei Mal vorher erzählt, dass wir mal rausrechnen, dass sie etwa 600 bis 800 Maschinen im Monat ausbrachten. Und wir haben getan, als ob wir es ihnen glaubten. Aber als Bundesgenossen konnten wir nicht in die Küche hineingucken und in die Töpfe gucken. Was der Japaner rausbringt, wissen wir nicht genau. Ich schätze den Japaner auf etwa 1000, 1200 Maschinen im Monat, wenn es hochkommt. Für seine Kriegsschauplätze. Unsere Rüstung steht augenblicklich rund. Die einzelnen Monate schwanken und wanken etwas. Bei rund 2400 bis 2500 Flugzeugen. Wir haben leider in den letzten beiden Monaten durch starke Angriffe des Gegners auf unsere Flugzeugproduktion, es ist die Masse unserer Jägerwerke vor allen Dingen angegriffen worden vom Gegner, sowohl bei Tage als auch bei Nacht. Es sind Zubehörwerke wichtigster Art von ihm bevorzugt angegriffen worden. Ist unsere Ausbringung etwas zurückgegangen, sodass wir im September 200 Jagdflugzeuge weniger rausgebracht haben als beispielsweise im Juli, wo wir bisher unsere Höchstzahl mit 1050 hatten. Wir wollten eigentlich in diesem Monat etwa bei 1300 stehen und hätten das auch erreicht, wenn diese Zerstörung nicht gekommen wäre. Uns betreffen dabei nicht nur die direkten Zerstörungen, sondern auch im starken Umfang die indirekten Zerstörungen. Das heißt, wenn schon das Fahrzeug, der Stahlwurf und so weiter, die Fliegen getroffen werden, gerade im Westen, im Industriegebiet, von dem wir ja alle abhängig sind. Ich nehme an, dass Minister Schwerger über diese Frage ausschlaggebend schon als Zuständiger berichtet hat. Die Sorgen, die wir auf diesem Gebiet gemeinsam haben, sind außerordentlich groß. Bei den anderen Flugzeugen haben sich die Zahlen annähernd gehalten. Die Zerstörer mit 260 sind gleich geblieben, die Bomber mit rund 500 sind etwa gleich geblieben, die Stuka sind immer etwa gleich mit 150. Ebenso die sonstigen Frontmaschinen sind etwa gleich in einer kleinen Zahl, sodass insgesamt rundherum in diesem Monat etwa 1800 Frontflugzeuge herausgekommen sind. Im vorigen Monat waren es allerdings 1900 und im Monat davor waren es über 2000. Wir hoffen aber, dass man das doch wieder einholen kann, immer vorausgesetzt, dass uns nicht irgendwie durch größere Angriffe wieder neuer Schaden zugeführt wird. Wie schwer manchmal Kleinigkeiten, scheinbare Kleinigkeiten, die Rüstung bei uns treffen können, geht daraus zum Beispiel hervor, dass durch den Angriff auf Hellernheim und auf Hamburg in beiden Fällen unsere Metallverstellpropeller von VDM getroffen wurden. Wir haben in diesem Monat von einer unserer wichtigsten Züge 52 Maschinen rausgebracht, konnten der Front aber planmäßig in dem Monat, wo es sein wird, nur 4 übergeben, weil für die anderen die Propeller erst etwa 10 Tage später gekommen sind. Besonders in Hamburg sind mit etwa 3000 Arbeitern, die heute noch fehlen in dem deutschen Werk, schwere Einbrüche in unsere Produktion hineingekommen. Das Flugzeug ist fertig, der Motor ist fertig, die ganze Instrumentierung ist fertig. Es fehlt tatsächlich nur das rechtzeitige Herankommen, was natürlich auf besondere Maßnahmen immer geschieht, von diesen Luftschrauben, Propellern, um hier das Flugzeug der Front rechtzeitig liefern zu können. Es wird nachgeholt, aber die Befürchtung, dass man nun wieder im September einen Überhang hat, ist natürlich niemand von der Hand zu weisen. Insgesamt sind, wie gesagt, die Ausbringungszahlen zwischen 2300 und 2400 mit allen Flugzeugen, die noch dazugehören, zu rechnen. Diese Zahl genügt natürlich keineswegs. Und die Luftwaffe hat ein Programm vorliegen, in dem sie die Produktion wesentlich steigern will. Und zwar mit Vorrang zunächst mal auf dem Gebiet der sogenannten Heimatverteidigung, das heißt aller Tag- und Nachtjäger und Zerstörer. Das Programm sieht vor, dass die Zahl der Jäger, die heute bei 1000 liegt, im Februarende bei 2000 angekommen sein soll. Die einmotorigen Jäger. Es soll noch im Laufe des Jahres 1944 auf über 3000 steigen. Die Zahl 3000 soll im August erreicht werden. Ebenso sollen die Zerstörer, die jetzt bei 260 liegen, im Laufe des nächsten Jahres auf 1000 gebracht werden.
Beide Zahlen sind nicht die Endzahlen unseres Programms. Ob und inwieweit das Programm gehalten werden kann, hängt natürlich in sehr starkem Umfang von der weiteren Luftkriegslage ab, ebenso wie die gesamte übrige Rüstung ja auch. Der Führer hat nochmal sehr stark außerdem den Angriff gegen England zu holen, sodass auch das Vorbereitungsprogramm nicht vernachlässigt werden darf. Auch hier sind gewisse Steigerungen im Laufe des nächsten Jahres notwendig und erforderlich. Meine Herren, es handelt sich dabei nicht nur um die quantitative Zahl, sondern in der Luft ist ausschlaggebend die qualitative Seite. Man kann mit einem guten Jäger, der dem Gegner überlegen ist, etwas anfangen. Man kann mit 100 Jägern, die dem Gegner unterlegen ist, überhaupt nichts anfangen, außer abgeschossen zu werden. Aus diesem Grunde ist die Veränderung in der Rüstung bei uns wie ein Kaleidoskop. Es ist kein Taktstillstand, sondern es muss dauernd irgendwas verbessert und irgendwas nach dieser Seite hin geändert werden. Wir haben augenblicklich insgesamt 20 Fronttypen für die verschiedenen Aufgaben und Zwecke. Zwei Jägertypen, gewisse Zerstörertypen notwendig und so weiter. Von diesen 20 Typen sind 15 vollkommen neue Typen, für die also auch die ganzen Vorbereitungen für die Produktion erst geschaffen werden müssen. Die übrigen 5 Typen sind aber nicht etwa Leute, die auslaufen oder weggehen jetzt schon, sondern die noch über 1 oder 2 Jahre da auch in der Front stehen werden und bei der Vermehrung der Gesamtzahlen eine große Rolle spielen. Ich erinnere nur daran an unseren im Größerstückzahl fahrenden Jäger Messerschmitt 110, ungefähr 109. Für diese Maschine müssen auch noch die ganzen Vorrichtungen für die Ausweitung der Serie weiter beschafft werden, obwohl ich sie in dieser Zahl von 20 Typen unter den 5 alten genannt habe. Eine andere Maschine ist die 110, der Zerstörer-Nachtjäger, der ebenfalls in weit größerer Zahl noch als heute gebaut werden soll, auch noch neue Vorrichtungen notwendig hat und noch gewisse Veränderungen auch am Flugzeug selbst bekommt. Die Höhenfrage stellt sofort gewisse neue Bedingungen hinsichtlich der Ausbildung des Flugzeugs. Wir gewinnen manchmal ein Höhenflugzeug dadurch, dass wir den Rumpf verlängern und dass wir die Tragflächen vergrößern. Um für die größeren Höhen durch die größte Quadratmeterzahl an Tragfläche eine Möglichkeit des Fliegens überhaupt in diesen Höhen zu gewinnen. Das heißt, die Maschine kriegt einen neuen Rumpf, neue Fläche und einen neuen Motor. Es bleibt aber sonst baukastenmäßig möglich, dieselbe Maschine, um einen großen Teil aller dieser Vorrichtungen weiterverwenden zu können. Das sind nun wieder Varianten, die innerhalb dieser 20 von mir genannten Typen drin liegen. Wenn Sie mich nach der Gesamtzahl der Varianten in der Serie fragen, dann werden die rot und stehen müssen. Ich kann es aber leider nicht ändern, die werden von uns verlangt. Es sind 264 verschiedene Varianten, die nur in den Frontmustern vorkommen. Dass außerdem 134 sogenannte neue Entwicklungsflugzeuge laufen in verschiedenen Varianten. Und außerdem kleine Serien, außerdem von 9 Typen mit 33 Varianten laufen. Das möchte ich bloß noch hinzufügen, um Ihnen einen gewissen Überblick über die Schwierigkeiten, die unsere Industrie in technischer Arbeit verwenden muss. Wir versuchen natürlich nach Möglichkeit alles das Weg zu drücken. Aber unsere Gesamtlage fordert eben leider, dass man auf diesem Gebiet mehr tut, als die man es sonst zu besseren Zeiten, das heißt, wenn man selbst die einwandfreie Überlegenheit zur Luft hätte, wie es bis zum Jahr 41 der Fall war, hätte. Wir müssen heute Jäger einsetzen, die unter sich eine Bombe tragen, um mit dieser Bombe auch irgendwelche Ziele zu bekämpfen, besonders Schiffsziele und so weiter. Wir müssen diesen Jägern außerdem noch für größere Reichweite Benzintanks unterhängen. Alles das gibt sofort natürlich eine Variante vom normalen Jäger. Hänge ich mir ran, dann kommt sofort ein Fragesteller in Not, dass das nicht aushält. Dann muss dieses wieder verstärkt werden. Und so zieht eine solche Änderung und eine solche neue Forderung von der Frontseite her immer wieder wesentliche Abänderungen in Betracht. Wir versuchen es zu ändern. Wir haben die Gesamtzahl der Typen wesentlich beschränken können. Wir sind heute von insgesamt in Schulen und Transportbau und anderen Typen von 51 auf 34 etwa runtergegangen, um eine größere Konzentration auf das gesamte Programm auszuführen. Und die weitere Konzentration drängt sich und zwangsläufig auf, denn wir sind gezwungen, die Zahl der Flugzeuge wesentlich zu erhöhen. Wir werden aber keine wesentlichen neuen Möglichkeiten, sei es an Fabrikationsraum oder rechtzeitig an Maschinen, oder auch an der genügenden Zahl von Menschen, die wir benötigen, ohne weiteres bekommen. Wir haben schon genug Fehlstellen, um die Leute, die uns jetzt zugesagt sind, sofort aufnehmen zu können für die vorhandene Produktion, sodass wir gezwungen sind, in uns selbst diese Reorganisation laufend fortzuführen. Dann ich darf Ihnen dann nochmal ganz kurz sagen, wie insgesamt
die Erfolge der Luftwaffe von Anfang des Krieges bis jetzt zum 30.09.1943, also etwas mehr, ein Monat mehr als vier Kriegsjahre gewesen sind. Es sind dieses durchaus geprüfte und bestätigte Zahlen, nicht etwa die Anmeldungen, die jeweils erfolgt sind, sondern wie wir gewissen haben, nachgeprüft worden sind und wo auch eine erhebliche Vorsicht gemacht und abgelehnt worden ist. Ich komme dabei auch noch mit auf die Platz zu sprechen, während also die Luftwaffe einen Frontstand von etwa 50% mehr wie Anfang des Krieges erreicht hat, hat die Platz sich wesentlich stärker ausbauen können. Wir sind mit 2500 schweren Geschützen in den Krieg gegangen und haben zur Zeit 8876 schwere Bomben an der Platz gestehen. Also fast eine Passierfahrung, vor allem wenn ich noch die Beutegeschütze hinzuzähle. Die leichte Platz hat sich von 7100 Geschützen auf 24.500 bei mir. Also es ist wesentlich mehr als verdreifacht, etwa verdreieinhalbfach. Die Abschüsse, die durch die Luftwaffe erzielt wurden und die anerkannt worden sind, sind im Luftkampf 58.268 Flugzeuge. Durch die Sackallerie 12.774. Die Sack hat an den Fronten bei einfacheren Bedingungen erheblich größere Erfolge, als wie es hier im Heimatkampfgebiet bei der Nacht möglich ist. Zusammen also über 61.000 Maschinen, die abgeschossen worden sind. Dann Schiffsversenkungen. Es sind versenkt worden Handelsschiffe, 1.484 mit 6 Millionen Bruttoregistertonnen. Genaue Zahl 5.929.883, also rund 6 Millionen Bruttoregistertonnen. Und außerdem ist eine sehr viel größere Anzahl von Schiffen beschädigt worden, mit etwa 12,9 Millionen Bruttoregistertonnen, von denen vielleicht ein Teil zerstört ist, wahrscheinlich die Masse irgendwo in den Werften wieder repariert wurde, mal mit kleiner, mal mit größerer oder mittlerer Reparatur. Im Einzelnen können wir das nicht sagen. Die aber ist insbesondere die gesamte Werftreparaturindustrie des Gegners starke Beschäftigung während der ganzen Kriegszeit gegeben haben dürfen. An Kriegsschiffen sind 351 versenkt worden und 803 insgesamt beschädigt worden. Unter den Versenkten sind 2 Schlachtschiffe, 1 Flugzeugträger, 29 Kreuzer, 82 Zerstörer, 40 U-Boote und eine Anzahl von anderen Torpedobooten, Räumbooten und so weiter. Nicht gerechnet sind hierbei Landungsboote und Ähnliches, die jetzt vor allen Dingen auch gerade im Mittelmeer sehr stark unter unserem Bombenfeuer gelegen haben. Beschädigungen sind allein an 26 Schlachtschiffen, 18 Flugzeugträgern, 239 Mal an Kreuzern, das können zum Teil dieselben 203 Mal sein dabei, und ebenso weitere Zahlen von Zerstörern und so weiter erzielt worden. Wenn auch diese Zahlen der Versenkungen in keiner Weise mit den Versenkungen der Kriegsmarine konkurrieren können, so sind sie doch in gemeinsamer Arbeit zwischen Kriegsmarine und Luftwaffe ein wesentlicher Beitrag für diese Art des Gefechtes. Und ich darf auch dazu Ihnen mitteilen, dass sowohl der Führer wie der Reichsmarschall ganz besonderen Wert darauf legen, um in Zukunft den Kampf gegen die feindliche Schifffahrt auch von der Luftseite aus stärker zu forcieren. Wir kommen dazu in die Lage, dadurch, dass wir einmal weitertragende Flugzeuge jetzt in stärkerem Umfang von Monat zu Monat in Dienst stellen, kommen hauptsächlich pro Monat von diesem Typ 50 raus, und außerdem über eine neue Bomben- und eine neue Zielart verfügen. Es ist schon darüber auch im englischen Parlament von Churchill gesprochen worden. Die Sache ist also nicht sehr geheim. Es handelt sich um sogenannte ferngelenkte Bomben, die aus zwei verschiedene Kapitel tragen. Das eine ist eine Bombe gegen Kriegsschiffe. Das ist eine Panzerbombe von 1400 Kilogramm Gewicht. Und das andere ist eine gegen Handelsschiffe gerichtete Bombe von 250 Kilogramm Sprengstoffgewicht. Beide Bomben haben gut gewirkt, zum Beispiel die Versenkung der Roma auf der Flucht ist auch eine dieser Bomben zurückzuführen. Es sind auch jetzt die Angriffe, von denen heute im Wehrmachtbericht genannt wurde, dass etwa 130.000 Tonnen getroffen worden sind, ist auch zum Teil durch Torpedos und größtenteils durch die ferngelenkten Bomben gemacht worden. Die Herren, die in der Hin waren, haben zum Teil auch wahrscheinlich gesehen, dass auch noch etwas anderes, andere Körper ferngelenkter Art und einfachsten System laufen. Die Lenkung dieser ganzen Bomben geht mit Funkgeräten vor sich. Die Frage, ob der Gegner und wann er die stören kann, wird sicherlich eines Tages auftreten. Wir haben aber auch dafür bereits ein Gegenmittel entwickelt und hoffen, dass das ebenso zuverlässig funktionieren wird, wenn uns eines Tages der Funkfadenmaß abgeschnitten würde. Ich darf dazu für diese neuen Flugzeuge, die für diese Waffen hauptsächlich eingesetzt werden, noch an die Entwicklung, auf die ich vorhin hingehe, die sind zwei und vier Motoren zum Schluss eingehen. Es handelt sich hierbei um Flugzeuge, die zwar vier Motoren an Bord haben, aber nur zwei Schrauben. Das heißt, je zwei Motoren sind miteinander verbunden durch ein Getriebe und laufen auf eine Schraube. Diese Entwicklung hat außerordentliche Vorteile, aber auch sehr starke Nachteile bei sich. Die Vorteile bestehen darin, dass die Flugzeuge wesentlich schneller sind, als wenn ich hier einzelne Motoren hätte, eine viel größere Wirkung habe. Und sie sind gebaut worden, weil damals an die Technik die Forderung gestellt wurde, dass auch diese schweren Flugzeuge von 30 Tons etwa sturzfähig sein müssten. Genauso wie die Stuka, eine Forderung, die Gott sei Dank inzwischen aufgehoben worden ist. Eine Forderung, der man in einer viermotorigen Maschine nicht nachkommen konnte, sondern die nur auf dieser zweimotorigen Möglichkeit Bauweise eine Möglichkeit kann. Wir hoffen, dass nach langen Kinderkrankheiten diese Art von Maschinen, die doch jetzt durchgesetzt hat, im größeren Umfang gerade im nächsten Jahr an die Front gehen wird. Meine Herren, zum Schluss darf ich noch auf eine Frage hingehen. Was bringt der Gegner Neues heraus? Und was kann er bringen? Er bringt einmal eine Verbesserung aus Amerika von seinen sogenannten fliegenden Festungen heraus. Beziehungsweise die andere Maschine, die schlechter ist und ungern geflogen wird, ist der Liberator. Auch ein Flugzeug, das bei Nacht nicht ohne weiteres eingesetzt werden kann. Und zwar sind das Flugzeuge, die etwa 50% größer sind als die bisherigen. Die fliegende Festung heißt B-17 drüben und jetzt kommt als neue Type die B-19 heraus. Und der Überreger heißt dort drüben B-24 und er bringt dort ein B-29 heraus. Die B-19 läuft noch nicht, die B-29, ein vergrößerter Überreger, läuft mit etwa 60 Maschinen bereits pro Monat. An Jägern hat er in letzter Zeit das, was wir erwarten konnten, neu herausgebracht. Er ist auch in die Klasse der 2000 PS Motore bei den Jägern eingetreten. Im Weltkrieg hatten wir 185 PS als Maximum in einem Jäger drin. Wir liegen jetzt in Deutschland in der Macht unserer Jäger bei 1450 und bei den neueren Jägern bei 1750 und sehen jetzt gerade in ganzen neu rauskommenden Jägern auch die Klasse 2000 bis 2200 PS vor. Der Gegner hat diesen Schritt schon mal früher getan, wenn auch noch in kleinerer Stückzahl, sodass auf diesem Gebiet wahrscheinlich zunächst, soweit es sich um die sogenannten Otto-Motoren handelt, keine besonders großen Neuerungen noch erfolgen können. Wir sind leider in der Lage, uns sehr anstrengen zu müssen, dass wir die Leistung des gegnerischen Jägers, der uns etwa späte Frühjahr dieses Jahres überflügelt hat, wieder auszugleichen, indem wir ebenfalls wie er den stärkeren Motor einbauen. Was für uns längere Zeit natürlich schon vorgesehen war, bloß bei Team zurück früher gekommen ist. Die neue Entwicklung, die über diese heutigen Flugzeuge mit Ottomotoren hinausgeht, sowohl beim Jäger wie beim Bomber und Aufklärer, dürfte auf einer neuen Antriebsart beruhen, auf dem sogenannten Strahl- oder Raketentrieb werden. Wie weit der Gegner darüber bereits verfügt, vermögen wir überhaupt nicht zu sagen. Wir müssen aber fest damit rechnen, dass wenn etwas bei uns möglich ist, der Gegner etwas Ähnliches auch kann. Und dass er auch eines Tages mit solchen Flugzeugen antreten wird. Wir haben zunächst auf diesem Gebiet von unserer Seite die Rakete genommen, sind aber sehr bald schon auf das Strahltriebwerk übergegangen. Der Einsatz wird um die Jahreswende bis zum Frühjahr für die Raketenjäger erfolgen. Und ebenso erwarten wir, dass wir in Mitte nächsten Jahres auch die ersten Strahljäger bekommen werden. Das Strahlantriebswerk gibt diesen Flugzeugen sofort eine erheblich erhöhte Leistungsklasse. Und zwar kann man damit rechnen, dass durch den Strahlantrieb die Geschwindigkeit um 200 Kilometer gegenüber den heutigen Geschwindigkeiten steigen kann. Das ist natürlich ein ganz erhebliches Wort. Und wenn man dabei die gleichen Reichweiten und die gleichen Zeitdauerleistungen herausbekommen kann, so ist natürlich damit ein erheblicher Schritt vorwärts getan. Tut ihn der Gegner gleichzeitig, da sind wir noch gerade richtig dran. Tut er es vor uns, ist es schlecht für uns. Können wir aber vor ihm zu dieser Leistung kommen, so gibt das natürlich ganz außerordentlich Luft für einen größeren und längeren Zeitraum. Auf diesem Gebiet sind die Arbeiten überall in Deutschland stark im Gange, nicht nur für den Jäger, sondern auch für den Bomber. Es sind sehr gute Konstrukteure mit dieser Aufgabe befasst und die Triebwerke als solche sind gegenüber dem heutigen Motor mit Luftschraube und diese anderen Flugstrahlflugzeuge haben keine Luftschraube mehr und verlieren damit das 70. Instrument, was an einem Flugzeug sein kann. Motoren zeichnen sich außerdem durch große Einfachheit und geringe Baukosten hinsichtlich Aufwand an Material und vor allem an Menschen aus. Hinsichtlich der Waffenfrage ist die Kalibersteigerung von uns von vornherein in den letzten Jahren stark betrieben worden. Wir sind jetzt beim 3 cm Kaliber von unseren Yachten und anderen Flugzeugen. Der Gegner wird wahrscheinlich, hat bisher 2 cm an der Front nur gezeigt, in Ausnahmefällen mal 4 cm für Panzerbeschuss. Wir haben auch 3,7 eingebaut für Panzerbeschuss, 5 cm und 7,5 cm. Wir haben auch Versuche geflogen mit 8,8 Sack Geschützen im Flugzeug. Ist auch ganz gut gegangen, aber die 7,5 reicht vollkommen aus und erleichtert uns die ganzen fliegerischen Bedingungen. Man sieht das auch auf diesem Gebiet, die Flugzeuge, die heute allerhand zumuten.